ARD.
Darf ich hier gleich mal zu Beginn ein bisschen die Stimmung runterziehen?
Ach bitte. Muss doch nicht sein.
Ach so, ja, ich dachte, ach bitte, ich darf. Nee, darf ich nicht?
Komm,
so ein bisschen.
Ich fange dich auf.
Ich hasse Herbst.
Ach ja.
Es ist wirklich ganz schlimm. Es geht mir nicht gut mit dieser Jahreszeit. Aber es gibt eine Sache, die ich noch mehr hasse.
Komm.
Winter.
Ach, es gibt doch nichts Schöneres als den Winter, wenn man durch die Wintersonne, durch den Glitzerschnee wandert.
Ja, ja, da hast du völlig recht, das kann man so sehen, aber ich frage dich mal in Hamburg lebenderweise, wie oft passiert dir das denn da in diesem Schneematsch? Wie oft passiert mir das denn in Frankfurt, wenn da einmal kurz Schnee runterkommt und ich denke, ach guck mal, das ist ja hübsch und 10 Minuten später ist es gar nicht mehr hübsch, sondern einfach nur noch schrecklich braun und matschig.
Ja, du hast einen Punkt. Dann kauf dir doch einfach den Schnee. Im Jahr 2024 gibt es, ohne Scheiß, etwas, das heißt wetterunabhängige Beschneiung. Und, völlig verrückt, damit soll angeblich das ganze Thema Skiurlaub bis Ende des Jahrhunderts noch zu retten sein.
Und darum geht's hier heute bei uns. Denn eigentlich hätten wir angesichts der Klimaentwicklung gedacht, das Thema Wintersport würde sich eher früh als spät selbst erledigen.
Überall kann man das jetzt gerade zu Anfang der Saison lesen, dass erste Skigebiete überlegen. Manche jetzt schon sagen, geht nicht mehr für uns. Zu wenig Schnee, wir müssen dicht machen.
Wie passt das zusammen? Wie wollen die Skigebiete überleben, wenn es immer wärmer wird, Schnee immer seltener? Dieser Frage gehen wir heute nach.
Was ist mit Technik? Wem hilft sogenannter technischer Schnee tatsächlich bis Ende des Jahrhunderts, weiße Pisten anzubieten? Wie ist das mit Alternativen für alle anderen? Vor allem mit Alternativen, die genauso viel Kohle bringen. Denn mit einem Skifahrer verdient man so viel wie mit 3 Sommertouristen.
Und übers Gewissen reden wir auch noch. Sollte man überhaupt noch Skifahren?
Das alles klären wir in dieser Folge, der Plus-Minus-Podcast Mehr als nur Wirtschaft.
Mit Anna Planken und David Alf. Anna, du hast gerade ein Wort benutzt, das habe ich vor dieser Folge in meinem ganzen Leben noch nicht gehört. Technischer Schnee, was zur Hölle soll das denn sein?
Wahrscheinlich bist du schon drauf gefahren. Das, was in vielen Skigebieten jetzt schon den Leuten da den Hintern rettet und die Saison. In Italien machen es 90% aller Skigebiete, nämlich künstlich dazuschneiden. Nichts anders als Kunstschnee, die klassische Schneekanone. Ohne die geht's an vielen Orten jetzt schon nicht mehr.
Ohne Beschneidung geht es überhaupt nicht. Da fährst du ein paar Tage im Jahr.
Das ist Hannes Rasp, der ist der Bürgermeister von Schönau am Königssee. Das liegt am Jena in Oberbayern. Und dieser Berg ist ziemlich in die Schlagzeilen gekommen. Denn es ist das erste Skigebiet in den Bayerischen Alpen, das zumacht. Also nicht ganz, aber für den klassischen Alpinskibetrieb. Und zwar jetzt. Diesen Winter ist damit Schluss. Und das, obwohl es sowas wie Kunstschnee, ich meine, Entschuldigung, technischen Schnee gibt.
Aber der ist natürlich nicht billig und in Schönau ist das ganze Beschneien und die Pistenpräparierung am Ende so teuer geworden, dass sie zu dem Schluss gekommen sind, es lohnt sich nicht mehr. Lass uns für den Alpinski lieber dicht machen.
Also die Frage, ob sich das lohnt, ist eine ganz entscheidende, wenn es um Wintersport geht. Technisch geht super viel, macht das Sinn? Dieser Frage gehen wir jetzt nach.
Ganz einfach, Skifahren ist ein krasser Wirtschaftsfaktor für eine Region. Wir haben gerade ja schon mal die Faustformel in den Raum geworfen. An einem Skifahrer verdient man so viel wie an 3 Wanderern.
Und noch gibt's von diesen Skifahrern richtig viele. Allein in Deutschland, Schätzungen zufolge, fast 15 Millionen. Noch mehr sind es nur in den USA und neuerdings auch in China. Macht uns also zur drittwichtigsten Skifahrernation der Welt.
Und was machen Skifahrer jetzt mit einem Wintersportort? Fangen wir mal bei den Arbeitsplätzen an. An einem Job, den jemand beim Skilift ausübt, hängen zusätzlich noch 5 weitere Arbeitsplätze in der Region. Das sagt der Verband Deutscher Seilbahn- und Schlepplifte. Da hängt nämlich eine ganze Wertschöpfungskette dran. 1 Euro Umsatz bei der Seilbahn führt zu über 5 Euro Umsatz im Umfeld. Das sind Hotels, das sind Läden, das sind Handwerker. Das ist das Ergebnis einer Studie von Tourismusforschern für den Verband. Und Skifahrer geben auch deutlich mehr aus als andere Gäste. Teilweise machen Skigebiete 90% ihres Umsatzes nur im Winter.
Und das liegt teilweise an ganz banalen Gründen. Im Sommer kann man easy sein eigenes Picknick auf dem Berg veranstalten. Im Winter wollen die Leute natürlich lieber ins Warme und kehren irgendwo ein. Sie brauchen viel mehr Ausrüstung, kaufen sich die oder leihen die vor Ort, brauchen teure Lifttickets, die teilweise über 100 Euro am Tag kosten. Während ich im Sommer halt einfach hochlaufe. Im Winter will ich dann aber vielleicht auch noch einen Skikurs machen.
Und weißt du, was sich zwar total verrückt anhört, aber echt ein Teil dieser Bilanz ist?
Hm?
Handschuhe. Weil wenn du beim Skifahren die Handschuhe vergisst, dann kannst du da oben auf dem Berg gar nichts machen. Du kommst keinen Meter weit, ohne dir die Finger abzufrieren. Und deshalb ist die Handschuhindustrie tatsächlich ein wichtiger Faktor, weil ohne Handschuh fährt da keiner. Und wie oft verliert man mal einen im Lift oder die Kinder? Also da kann man richtig was dran verdienen.
Wir haben uns mal angeschaut, was geben wir als Skiurlauber eigentlich insgesamt so aus? Eine Woche, eine Person, das fängt Pi mal Daumen bei um die 1000 Euro an. Es können aber auch schon mal 2500 Euro pro Person werden. So mit Leihskiern, Skikurs, teures Skigebiet.
5 Paar Handschuhe.
Genau.
Und alle, die mit Skifahren nichts anfangen können, die fragen sich jetzt, hä, wieso um alles in der Welt geben denn die Menschen so viel Geld fürs Skifahren aus? Sowas ist erforscht worden an der Sporthochschule Köln und die Antwort lautet, Achtung, Schnee stellt den Alltag wieder auf Null. Die Magie des Schnees ist eine der psychologischen Erklärungen für die konstant hohe Nachfrage im Wintersport.
Aber was, wenn die Skiorte dieses Schneeerlebnis und die Skipisten gar nicht mehr garantieren können, weil sich das Klima so verändert? Dann haben die ja ein Riesenproblem. Dann ist nämlich ihr Geschäftsmodell bedroht und wie groß dieses Risiko für sie ist, das schauen wir uns jetzt an.
Die gefährlichste Sache für das Geschäftsmodell Skitourismus ist ganz klar die Erderwärmung. Dass wir da ein Riesenproblem bekommen, bestreitet niemand. Aber es gibt unterschiedliche Zukunftsszenarien mit unterschiedlichen Prognosen, was da auf uns zukommen könnte.
Wie und vor allem wie schnell sich das Klima verändert, ist schwer genau vorherzusagen. Das kann Schritt für Schritt gehen oder auch total plötzlich kommen, wenn bestimmte Kipppunkte erreicht werden. Und diese Unsicherheit macht es auch für Skigebiete so schwierig, ihre Zukunft zu planen. Eins ist klar, je weiter oben, desto mehr Schnee gibt es auch in Zukunft noch.
Eine kritische Grenze aus Sicht vieler Forscher liegt bei ungefähr 1500 Metern. Wer darunter liegt, für den wird's ganz grundsätzlich schwieriger, regelmäßig genug Schnee zu bekommen. Und das trifft dann natürlich besonders die Mittelgebirge in Deutschland. Zum Beispiel ist da der Feldberg im Schwarzwald, höchster Gipfel 1493 Meter, gefolgt vom Arber im Bayerischen Wald. Und nicht nur da wird's eng. Auch in den Bayerischen Alpen liegen viele Skigebiete ganz oder teilweise darunter.
Wen trifft's also zuerst? Dazu forscht auch das Zentrum für Klima, Energie und Gesellschaft in Graz. Die haben uns für Deutschland das mal erklärt und wir haben so eine Art Risikorangliste draus gemacht. Und da fließen dann noch mehr Faktoren ein als nur die Höhe der Skigebiete. Am gefährdetsten sind Mittelgebirge im Westen. Bei denen erwarten die Forscher, dass bei 2 Grad Erderwärmung um die 90% der Skigebiete nicht mehr wirtschaftlich arbeiten könnten. Als nächstes kommen die Mittelgebirge im Osten, da sind es deutlich weniger. Und das geringste Risiko haben bei uns die Skigebiete in den Bayerischen Alpen. Da müssen sich etwa nur ein Viertel der Skigebiete Sorgen machen. In Österreich sieht das übrigens spannenderweise ganz anders aus. Da würde es nur 3% der Skigebiete treffen.
Heißt aber noch lange nicht, dass überall da genug echter Naturschnee fallen würde. Die Forscher haben auch Kunstschnee mit eingerechnet. Und bei dem Thema geht es vor allem um die Fragen, lohnt sich das, wirtschaftlich überhaupt ein Skigebiet am Leben zu halten? In Zeiten, in denen es wärmer wird, man höher auf den Berg rauf muss und vielleicht auch noch eine Menge Kunstschnee produzieren muss, dann ist das tatsächlich eine finanzielle Frage. Wie viele Schneekanonen kann ich kaufen? Will ich die betreiben? Was investiere ich, um den Winter zu kaufen? Oder zumindest so eine gewisse Art von Schneesicherheit?
Denn einfach mal so technischen Schnee herstellen ist nicht. Dafür ist krass viel an Technik notwendig. Ich muss ja irgendwie Wasser an die Pisten kriegen. Da brauche ich also einen Wasserspeicher, Rohre, Pumpen, aber auch natürlich die Schneekanonen selbst oder Schneelanzen. Das sind diese dünnen, langen Dinger. Das funktioniert aber alles nur, solange es kalt genug ist und die Luftfeuchtigkeit stimmt. Am besten geht's bei etwa -2 Grad oder drunter. Wenn die Luft ganz trocken ist, auch bei bisschen mehr, aber das Ganze ist auf jeden Fall eine Wissenschaft für sich.
Und die hat sich da in den letzten Jahren richtig verausgabt. Wenn man viel Geld ausgeben mag, dann kann man fast alles haben. Der Fachbegriff dafür ist wetterunabhängige Beschneiung. Solche Maschinen gibt es zum Beispiel in Winterberg, im Sauerland und in Oberhof. Da kann man dann quasi wie in einer Kühltruhe immer Schnee machen. Ist aber wirklich was ganz Spezielles und für die meisten nix.
Allein schon, weil es einfach so teuer ist. Da schauen die Skigebiete vor allem erstmal nach dem perfekten Zeitfenster zum Beschneien, also mit den normalen Schneekanonen. Wann stimmt die Temperatur, wann die Luftfeuchtigkeit, um mit möglichst wenig Einsatz möglichst viel Schnee rauszukriegen. Da wird mit modernsten Messmethoden und Software gearbeitet. Das sind richtige High-End-Schneemanagement-Systeme.
Sinn und Zweck dahinter? Mehr Schneetage rauszubekommen. Heißt mehr Tage, an denen ich Geld verdienen kann. Für viele Skigebiete ist das eine Sache, die ihnen jetzt schon total hilft und auch einen realistischen Weg in die Zukunft ebnet. Das hat uns Fabian Wolfsperger vom Institut für Schnee- und Lawinenforschung in Davos gesagt.
Die Beschneiung, ich meine, das weiß man von den Studien, die hilft halt enorm, sage ich mal, in den nächsten 20, 30, 40 Jahren, also im Prinzip sogar bis Ende des Jahrhunderts für die Alpen, um das, sage ich mal, planbar weiterlaufen zu lassen. Natürlich, der Wasserbedarf wird dann höher und das ist dann regional wieder unterschiedlich und das wird sich ja auch nochmal limitieren. Ich glaube auch nicht, dass es Ziel wäre von den Skigebieten, diese komplette Beschneiung und diese komplette Losgelöstheit von natürlichen Bedingungen, sondern man will ein Mindestangebot eigentlich bieten.
Die Frage, die sich jedes Skigebiet aber beantworten muss, was kostet uns dieses Mindestangebot? Also ich brauche mindestens eine Schneekanone. Eine kostet so viel wie ein Mittelklasse-Kombi. Meistens brauche ich davon aber direkt mehrere. Dann kommt noch die ganze Technik drumherum dazu. Teichgraben, Rohre verlegen und so weiter. Der Schweizer Seilbahnverband schätzt, dass das alles in allem umgerechnet ungefähr 1 Million Euro kostet. Und zwar pro Kilometer Piste. Heißt, angenommen, ich will 20 Kilometer mit Schnee versorgen, nur um die Technik zu haben, die das kann, muss ich 20 Millionen Euro ausgeben.
Und auch wenn das unheimlich viel klingt, viele Skigebiete in anderen Ländern haben so viel Geld schon investiert und ausgegeben. Wir in Deutschland sind da so ein bisschen hinten dran, wenn wir das vergleichen mit dem, was unserem Team Experten gesagt haben, dass sogar in den weniger gefährdeten Alpen in Italien 90% beschneit, in Österreich 75% und in Deutschland eben nur 25% beschneit werden.
Und der Anschaffungspreis für die Kanonen ist ja nur das eine. Die brauchen dann ja auch Energie. Das Skilift-Karussell Winterberg schreibt auf seiner Homepage, für eine Grundbeschneiung von 65 Kilometern Piste brauchen wir 3 Gigawattstunden. Die haben das mal ausgerechnet. Das ist so viel, wie ein Flugzeug hin und zurück in die Karibik braucht. Diese Grundbeschneiung reicht dann etwa für einen Winter. Aber nur, wenn es kalt genug ist. Wenn es wärmer wird, muss man das auch 2 oder 3 Mal pro Saison machen.
Und rechnen wir die Energie zusammen, die alle Skigebiete in den Alpen pro Saison für ihre Beschneiung brauchen, dann ist das so viel wie 500.000 Haushalte pro Jahr verbrauchen.
Energie ist das eine, aber für die Beschneiung ist ja auch eine ganze Menge Wasser nötig. Und zwar so richtig viel. Um das nicht alles aus dem Wasserhahn holen zu müssen, leihen sich die Skigebiete das Wasser, so nennen sie das. Wenn der Schnee schmilzt, läuft das Wasser von der Piste in einen Beschneiungsteich und kommt im Winter wieder auf die Piste drauf. Natürlich ist das, Achtung, kein wasserdichter Kreislauf.
Wow, da hast du lange überlegt.
Ich habe 3 Tage nur an diesem Einsatz gearbeitet. Okay. Verdunstet da auch was? Versickert all sowas? Das hat uns auch eine Hydrologin nochmal erklärt. Aber Sorgen um den Wasserhaushalt in den Alpen müssen wir uns aus ihrer Sicht aufgrund der Beschneiung nicht machen.
Dann fassen wir jetzt mal zusammen. Schneekanonen sind teuer. Sie verbrauchen einiges an Energie und es muss genug Wasser da sein. Und was kostet mich das jetzt, so eine Piste zu beschneien? Das hängt natürlich schon wieder vom Wetter ab, von meinen Geräten und so weiter. Das kann man so allgemein gar nicht sagen, hat uns der Seilbahnverband erklärt. Wir können das also nur grob schätzen und haben auch Schneeforscher Fabian Wolfsperger dazu gefragt. Für 1 Kilometer Piste können das ein paar 10.000 Euro sein, aber das kann, je nachdem natürlich wie breit die Piste ist und wie viel Schnee ich da drauf packe, auch eine richtig hohe Rechnung werden. 100.000 Euro und mehr für 1 Kilometer Piste. Habe ich natürlich 20 und das ist ja noch kein großes Skigebiet mit 20 Kilometern, dann wäre ich in dem Fall schon bei 2 Millionen Euro.
Heißt also, das ist eine ziemlich teure Angelegenheit und jedes Skigebiet muss sich genau fragen, Lohnt sich das wirklich für uns? Klar ist, wenn ich weitermachen will, muss ich das Geld in die Hand nehmen und da kommt dann mit allem drum und dran wirklich ein riesiger Batzen auf die Skigebiete zu.
Im Schwarzwald zum Beispiel, auf dem Feldberg, da wollen sie gerne einen größeren Teich haben, damit man mehr Wasser für günstige Beschneiungsfenster parat hat. Und sie wollen Lücken, wie sie das nennen, in der Beschneiung schließen. Also da ein paar Stellen noch ausbauen, wo bisher nicht beschneit wird. Kostenpunkt rund 10 Millionen Euro.
Außerdem steht eine neue Bahn für Fußgänger und Skifahrer auf den Seebug auf dem Wunschzettel. Kostenpunkt nochmal 10 bis 15 Millionen Euro. Geld vom Land kriegen sie dafür wahrscheinlich nicht, also reden wir über bis zu 25 Millionen Euro. Die Verantwortlichen sagen, das lohnt sich auf jeden Fall. Das Geld, was wir damit verdienen, ist unser Polster, um uns auf eine Zukunft auch ohne Schnee einzustellen.
Anderes Beispiel, Winterberg. Da ist der Bremberg mit 810 Metern natürlich auch nicht wirklich naturschneesicher. Die setzen deshalb volle Kanne auf Kunstschnee. Auf der Homepage versprechen sie für diese Saison sogar ein dickes Plus an Schneesicherheit.
Kann funktionieren, muss es aber nicht. Wenn wir jetzt nochmal an den Königssee zum Jänner gehen, da gibt es jetzt keinen klassischen alpinen Skibetrieb mehr, obwohl sie kurz vorher noch richtig investiert haben. Die haben quasi alles neu gebaut. Bergstation, Talstation, Bahn, Sessellift und so weiter. 2019 war dann alles fertig für 57 Millionen Euro mit 10,5 Millionen vom Land Bayern. Was ist da schiefgelaufen?
Sie sagen in Schönau selber, es sind einfach zu wenige Skifahrer gekommen. Da sei man bei der Planung vielleicht zu euphorisch gewesen. So wie die Zahlen jetzt waren, lohnt sich der Skibetrieb finanziell einfach nicht mehr. Das heißt aber nicht, dass alles umsonst war. Die Seilbahn, die brauchen sie ja zum Beispiel auch für Sommergäste, die nicht hochlaufen wollen, sondern lieber liften oder runterliften. Und zum Glück für Schönau, der Sommer ist dort schon lange die viel bessere Jahreszeit.
Unterm Strich sind sie also gar nicht so unglücklich am Jänner. Das hat uns auch der Bürgermeister Hannes Rasp erklärt.
Nein, ich glaube, das Leben besteht immer aus Veränderungen. Und wenn es halt irgendwann vom Klima her nicht geht oder die Kosten so enorm sind, dass es nicht mehr geht, dann muss ich mich verändern. Das heißt ja nicht, dass ich aufgebe, sondern ich entwickle mich weiter. Nicht das Jammern anfangen, sondern nachdenken und weitermachen. Wenn es auch unter die Richtung ist.
Ich finde die Entscheidung irgendwie konsequent.
Entweder konsequent vorbei, wieder Alternativen aussehen, mit denen man Leute gewinnen und Geld verdienen kann. Darüber sprechen wir gleich noch. Aber was machen denn die anderen? Die anderen, die nicht dicht machen wollen, sondern weiter auf den Schneeurlaub setzen.
Die nehmen viel Geld in die Hand für die Beschneiung, verbrauchen viel Energie, damit das künstliche Winter-Wonderland dann möglichst genauso viele Touristen anzieht wie das natürliche. Und sie versuchen auch ein bisschen was fürs Gewissen zu tun. Viele versuchen nachhaltiger zu werden, setzen auf Ökostrom, Photovoltaik, Wasserkraft, ganz nach dem Prinzip, so haben wir ja früher auch angefangen.
Ernsthaft, der erste Skilift der Welt, 1908 im Schwarzwald, der ist mit einem Mühlrad angetrieben worden. Endstufe der Nachhaltigkeit, also schon vor über 100 Jahren. Und da kommt man jetzt so ganz, ganz langsam wieder hin. Zum Beispiel, indem man Leute dafür belohnt, wenn sie mit dem Zug ins Skigebiet reisen. Da bekommen sie dann teilweise bessere Konditionen.
Also, Energie für Beschneiung, Energie für die Anreise. Da kommt natürlich einiges an ökologischem Fußabdruck in so einem Winterurlaub zusammen. Darüber muss man reden, findet der Tourismusforscher Maximilian Witting. Aber er sagt auch,
nur sollte dann der Fairness halber diese Diskussion auch auf das gesamte Freizeitverhalten übertragen werden, vor dem Hintergrund quasi der CO2-Emissionen. Und das ist eine berechtigte Frage.
Wie so ein Skiurlaub im Vergleich zu einem Sommerurlaub umweltmäßig abschneidet, rechnen wir euch gleich nochmal genau aus. Aber bevor wir auf die Umweltkosten gucken, nochmal rein finanziell für uns Urlauber. Wie geht's denn da in Zukunft im Skigebiet weiter?
Wichtige Frage bei all den Investitionen, die in Zukunft für die Schneesicherheit ausgegeben werden müssen. Wenn ich jetzt als Skigebiet so viel Geld in die Hand nehme, dann will ich das ja wieder reinkriegen. Und wie teuer muss ich denn eigentlich die Tickets machen? Zahlen die Leute das dann noch?
Da müssen vor allen Dingen die deutschen Skigebiete aufpassen. Der Tourismusforscher Maximilian Witting hat uns gesagt, in Österreich, da kommen auch viele zahlungskräftige Gäste aus Osteuropa. In den Bayerischen Alpen sind es dagegen vor allem Deutsche und die gucken bei den Preisen besonders genau hin.
Mit jedem Stück teureren Ticketpreis muss einfach der Markt sich darüber im Klaren sein, dass eben eine gewisse Gruppe dann als Zielgruppe ausfällt, weil sie das einfach in Zukunft sich nicht mehr leisten können oder wollen, so viel Geld investieren in den Sport.
Ja, ich kenne einige, die statt Skiurlaub dann lieber was anderes machen, weil das mit der ganzen Familie einfach so mega teuer ist.
Ja, hallo, so einer sitzt hier gerade.
Ah, so einer, ja. Du auch.
Ja, absolut.
Dann kommt dazu, dass sich die Leute offenbar auch immer weniger fürs Skifahren interessieren. In einer Umfrage, was denn im Winterurlaub das Wichtigste ist, haben da gerade ziemlich viele gesagt, sie wollen einfach nur im Schnee rumlaufen. Winterwandern reicht ihnen.
Das stimmt, wir haben eine Verschiebung weg von diesem starken Fokus auf Wintersport. Wir haben einfach die älter werdende Gesellschaft und gerade die Babyboomer, die vielleicht gar nicht mehr so das große Bedürfnis haben nach reinem Skifahren, aus körperlichen oder gesundheitlichen Gründen auch. Dann haben wir aber auch ein generelles Nachwuchsproblem im Winter, dass wir in der Schule weniger Schulfreizeiten im Winter haben. Und dann haben wir eine Gruppe von Jugendlichen mit Migrationsgeschichte, die gar keinen emotionalen Bezug zu dem Sport haben. Und dementsprechend haben wir grundsätzlich schon eine andere zukünftige Gästestruktur, die sich auch in der Summe reduziert.
Also, wir reden hier gar nicht nur über den Klimawandel und den Schnee, sondern über unser Freizeitverhalten. Noch so eine Unsicherheit, die die Skigebiete einkalkulieren müssen. Heißt aber auch, es macht eigentlich doppelt Sinn, sich auch noch andere Sachen einfallen zu lassen. Was die Leute dann in dem Winter mit wenig Schnee oder zu einer anderen Jahreszeit da im Urlaub machen können.
So, und wie sehen dann Alternativen aus? Da fallen mir Wanderwege ein. Kennst du die, wo man mit den Kindern so Stationen ablaufen muss, so als Entdeckertour mit Apps und allem Möglichen? Im Winter gibt's auch nette Schneeschuh-Wanderwege.
Rodeln geht auch immer gut. Das bieten sie im Jänner jetzt von ganz oben an, wo sie weiter mit Naturschnee rechnen können.
Ja, und zum Rodeln brauchen wir auch gar nicht den Superschnee, das funktioniert auch. Man braucht auch keinen Schnee für Mountainbike-Trails, gibt's zum Beispiel im Skilift-Karussell Winterberg, Hochseilgärten zum Klettern oder auf dem Gipfel heiraten. Trauzimmer am Berg sind super beliebt, gibt's am Jänner über dem Königssee oder im Feldbergturm mit Alpenblick.
Ich könnte mir das gut bei dir vorstellen. Hast du irgendwo auf einem hohen Gipfel geheiratet?
Nee, ich habe das Gegenprogramm gemacht. Ich habe am Meer geheiratet, aber mit Blick auf die Ostsee.
Auch schön. Aber Berg, das stelle ich mir schon cool vor. Auch so mit Party auf der Bergstation.
Da würden uns beiden jetzt schon einige Sachen ohne Ski einfallen, was man so anstellen kann in einem Skigebiet mit oder ohne Schnee. Die Skigebiete haben natürlich auch ihre eigenen Ideen. Jeder muss sich auch seine eigenen Gedanken machen. Was passt in seine Region? Was ist zum Beispiel auch mit Naturschutzgebieten? Ne? Das ist ja auch von Region zu Region unterschiedlich. Sagt auch Maximilian Witting, es gibt eben nicht diesen einen Plan A, der für alle Orte gilt.
Und das müssen wir auch dazu sagen, dieses Wintergeschäft kann man nicht von heute auf morgen 1:1 ersetzen. Es ist einfach zu wichtig für die Orte. Immerhin eine Tendenz haben die Schweizer Bergbahnen schon festgestellt, mit dem Sommergeschäft läuft es immer besser.
Trotzdem sieht Tourismusforscher Maximilian Witting eigentlich keine Alternative dazu, sich schnell neue Gegenentwürfe als Ersatz für den Wintertourismus zu überlegen.
Das braucht zum Teil bis zu 10 Jahren, bis wirklich auch das Ganze dann tatsächlich beim Gast ankommt. Deswegen glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, dass da auch langfristig in diese Richtung schon geplant wird und nicht, wenn es dann tatsächlich wirtschaftlich schwierig wird, weil dann habe ich auch nicht mehr die wirtschaftlichen Kapazitäten, in neue Infrastruktur zu investieren, in neue Angebote zu investieren.
Okay, sehe ich ein. Aber eine ganz wichtige Frage bleibt noch offen. Was ist denn, wenn ich mein Freizeitverhalten überhaupt nicht ändern will, weiter Skifahren will? Darf und kann ich das mit gutem Gewissen machen?
Wir haben das natürlich auch unsere Experten hier gefragt, ob man denn noch Skifahren darf. Und der Schneeforscher Fabian Wolfsberger sagt, ja.
Also ich habe das Gefühl, wenn wir das Skifahren aufhören, damit werden wir den Globus nicht retten. Es ist eigentlich ein Umdenken natürlich in der ganzen Konsumgesellschaft nötig. Und sage ich mal, im Tourismus auch. Ja? Und ich meine, Skifahren ist für uns ja vielfach noch ein naheliegender Ort oder eine naheliegende Reise. Auch in dem ganzen Thema Tourismus ist es ein kleines Thema.
Heißt, meistens sind die Skiorte, die wir besuchen, ja nicht auf einem anderen Kontinent oder super weit weg von uns. Und für das gute Gewissen und den ökologischen Fußabdruck ist es bei jeder Urlaubsreise wichtig zu sehen, wie kommen wir da überhaupt hin?
Je nachdem, ob wir mit dem Flugzeug, mit dem Auto oder mit der Bahn anreisen, ist der Fußabdruck für den gesamten Skiurlaub größer oder eben auch kleiner. Zwischen 50% und 80% der CO2-Bilanz geht auf die Anreise.
Dann ist auch noch wichtig, wie lange bleibe ich? Besser ein bisschen länger als immer wieder nur ein Wochenende für 3 Tage. Und jetzt kommt die wesentliche Rechnung. Wenn ich den Skiurlaub aus Umweltgründen streiche, wie sieht's denn dann mit meinen Alternativen aus? Und die rechnen wir jetzt mal durch.
Es kann nämlich sein, dass dann alles viel schlimmer und schlechter ist als vorher. Wenn ich jetzt mal mein Lieblingsskigebiet in Südtirol nehme, da habe ich als Kind schon Skifahren gelernt und ich setze meine komplette Familie in Hamburg ins Auto. 5 Leute in einem Auto, Verbrauch 8 Liter auf 100 Kilometern, das sind mehr als 2000 Kilometer hin und zurück, komme ich auf eine CO2-Bilanz von 0,65 Tonnen. Wenn wir jetzt zu 5 alternativ nach Teneriffa fliegen, macht das 6 Tonnen CO2. Da kannst du ja 9-mal mit dem Auto in den Skiurlaub fahren.
Also, wir lernen, Anna fährt lieber weiter nach Südtirol als nach Teneriffa. Aber was nehmen wir noch aus dieser Folge mit? So schnell ist es mit dem Skifahren wahrscheinlich nicht zu Ende, wie es manchmal klingt. Aber es wird höchstwahrscheinlich weiter teurer und mit der Zeit nicht mehr überall möglich sein.
Es wird für viele deutsche Skigebiete einfach ein Spagat. Einerseits den Skibetrieb noch so lange es geht zu nutzen und andererseits müssen sie zeitgleich Konzepte entwickeln für Angebote, die auch ohne Schnee und Skifahren funktionieren. Und dann muss man dafür auch das Geld erwirtschaften.
Tja, und da wäre noch der Klimawandel, ist halt immer so eine Sache, dass Skifahren allein damit steht und fällt es wahrscheinlich nicht, ob das noch eine Zeit lang weitergeht. Mit Ökostrom und neuen sparsameren Technologien ist da aber schon einiges im Gange.
Und am Ende ist es halt immer auch unsere Entscheidung. Was mache ich da in meiner Freizeit? Fliegen, Zugfahren, Radeln, Skifahren, alles, was wir tun, hinterlässt einen Fußabdruck. Und bei dir, David? Welchen Eindruck hat diese Schnee-Skifahr-Folge bei dir hinterlassen?
Ich habe ein bisschen Schlechtes Lust Gewissen? Bekommen, muss ich sagen. Schlechtes Gewissen nicht so sehr, weil ich das ja aus eher so Orga und Kostengründen einfach seit ich Kinder habe nicht mehr mache, weil das irgendwie, boah, das ist ein Aufriss und dann kostet das so viel Geld und so weiter. Ich muss sagen, diese Folge hat mir erstens aber Lust gemacht, weil du hast natürlich recht, also Schnee ist schon wirklich, wie hat das die Hochschule Köln gesagt, das ist irgendwie...
Er stellt den Alltag auf Null.
Ja, und die Magie des Schnees, ja, und das wirkt auf
und
jeden Fall bei
mir. Und den ganzen Tag an der Luft mit den Kindern und es glitzert.
Und was ich ein bisschen beruhigend finde, ist, dass die Skigebiete selbst, die ganzen Liftbetreiber und alle, die da dran hängen, gerafft haben, dass sich was verändern muss und dass sie ganz viel tun müssen, um das irgendwie auch dauerhaft tragbar zu machen und auch Alternativen zu bieten, dass das eben nicht nur so eine, okay, hier wird 3 Monate Ski gefahren und dann steht dieses ganze Gebiet brach und nichts passiert. Ich finde das insgesamt eine gute Entwicklung. Hat mein Gütesiegel.
Ja, und könnte auch tatsächlich alles nachhaltiger machen, ja. Ne? Wenn nämlich die Leute nicht nur im Winter kommen, sondern im Sommer auch gucken, wie das Skigebiet aussieht. Und wollen sie ja keine Betonwüsten mit total zerstörter Natur davor finden, sondern wenn das zu so einem ganzheitlichen Konzept führt, kann es vielleicht auch schöner für die Natur werden insgesamt.
Wie sieht's bei euch aus? Habt ihr das Gefühl, man kann wieder besseren Gewissens Skifahren gehen? Macht ihr das ohnehin schon die ganze Zeit? Hat euch diese Folge in irgendeiner Weise weitergeholfen? Habt ihr Kritik, Anregungen, Wünsche? Dann schreibt uns gerne plus-podcast@ard.de oder bei Spotify zum Beispiel direkt unter dieser Folge.
Ja, und ansonsten bleibt uns noch zu sagen, wenn ihr uns nichts mitzuteilen habt, dann haben wir noch ein wichtiges Schlusswort. Ein dickes Dankeschön an die Autorin, die alle Daten, Zahlen, Fakten zusammengetragen hat. Für diese Folge Katharina Fortenbacher-Jahn.
Die Redakteurin war Christine Bergmann.
Und in der Technik Johannes Kabatnik.
Ich hoffe, dass Jo Baumann, also ich finde das toll, Johannes, dass du das diesmal gemacht hast und auch da bist und warst. Aber ich habe so ein bisschen Sorge, dass Jo Baumann jetzt nach dem letzten Mal den Dienst quittiert hat, nachdem ich nochmal so frech war.
Musst du mit deinem Gewissen
klären. Also Jo, wenn du das
was
hörst.
Was ist schlimmer? Was ist schlimmer?
Dein schlechtes Skigedächtnis? Ich melde mich bei Julia Leischik, glaube ich. Jo, ja? Baumann, wo bist du? Also, okay. Das kläre ich an anderer Stelle. Vielen Dank fürs Zuhören.
Macht's gut.
Bis dahin.
Und wir haben noch einen Podcast-Tipp. Ja. Und zwar passt das für so Bergfans wie uns, die Lust haben, diese Bergluft, dieses Schnuppern sich vorzustellen. Es gibt drei Bergfreundinnen, die einen Podcast ins Leben gerufen haben. Es geht um das Leben in den Bergen, nicht nur Urlaub machen. Die drei Bergfreundinnen, Kadi, Lisa und Toni, könnten unterschiedlicher nicht sein, doch ihre gemeinsame Leidenschaft für die Berge schweißt sie zusammen. Sie motivieren sich gegenseitig, unterstützen einander und tanken am Gipfel neue Energie für die nächste Tour und fürs ganze Leben.
Und sie nehmen uns mit nach draußen, treffen inspirierende BergsportlerInnen, teilen praktische Tipps, erzählen faszinierende Geschichten vom Berg. Wenn ihr auch gerne draußen unterwegs seid, die Berge liebt oder euch für die großen Fragen des Lebens interessiert, dann ist dieser Podcast genau das Richtige für euch. Die Bergfreundin gibt's in der ARD-Audiothek und den Link dazu natürlich in unseren Shownotes.
Also, macht's gut.
Tschüss.
Hals und Beibruch.